Kannst du mir was zum G-Punkt sagen?
Oh.
Ich weiß.
Also, ich weiß tatsächlich, dass irgendein Gräfenberg diesen Punkt so benannt hat. Ich dachte ganz lang, den gibt es gar nicht. Ich glaube aber, es gibt ihn schon. Er ist auf jeden Fall in mir drin.
Ist dieser G-Punkt hier mit uns anwesend?
Und der ist, also ich glaube, der ist, also wenn ich mir jetzt selber die Hand reinstecken würde, dann würde ich sagen, der ist an der vorderen Scheideninnenwand.
Also
kann man sich den nicht aufspritzen?
Habe ich doch gemacht.
Ah ja, du warst das, okay.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem Werbepartner, HelloFresh. Also wir sind ja wirklich sehr treue HelloFresh-Kunden.
Ja.
Und HelloFresh sind uns auch sehr treu.
Oh ja.
Ich glaube, wir machen schon Werbung für HelloFresh, seitdem es Weibers gibt, was jetzt bald 4 Jahre sind, Toja.
Wahnsinn.
Voll krass. Und genauso lange denke ich von mir, dass ich kochen kann, aber auch erst seitdem. Ich muss ja auch sagen, das war für mich auch so eine Corona-Tätigkeit. Und da kam mir HelloFresh natürlich genau richtig auf den Tisch. Es gibt gerade den Taste of Asia Monat bei HelloFresh.
Im April
das heißt,
nur.
Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange das einzige Gericht, was ich kochen konnte.
Ach, so
ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh so, du lernst, wie man es kocht und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf. Also du kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken.
Das Tolle ist, man kocht in nur 30 Minuten Gerichte mit frischen Zutaten und Gewürzen, die euch verzaubern und in kulinarische Welten einladen, die ihr vielleicht normalerweise nicht kennenlernen würdet. Und ich sag euch, ihr könnt damit kochen. Auch wenn ihr nicht kochen könnt. Mit HelloFresh könnt ihr kochen. Ich empfehle euch brandheiß einen knusprigen Basilikum-Tofu auf Bulgur mit Ofengemüse, Rucola und einem cremigen Dressing.
Geil. Okay, wollen wir uns jetzt was kochen, Toja?
Ja, wo ist die HelloFresh Kochbox hier?
Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber meine steht zu Hause. Genau, du hast jede Woche die Auswahl von über 30 Rezepten oder du lässt dich überraschen. Und wir haben auch einen Code für euch mit HF Weibers, alles groß geschrieben. HF Weibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's natürlich auch dazu. Und das Tolle ist, der Code ist nicht nur für neue, sondern auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also ab zu HelloFresh. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weibers mit Layla Lowfire und Toja Diebel. Und ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Layla und ich sind quasi vereint.
Wir sind so vereint, das ist mein kleines Geheimnis, Toja, was ich dir gerade offenbaren wollte. Wir sind so vereint, dass wir gleichzeitig menstruieren.
Oh mein Gott, das ist so schön.
Wir haben uns nämlich schon dieses Jahr 2-mal gesehen.
Ja.
Und weil wir nicht so viel soziale Kontakte haben außerhalb von uns
richtig,
im Leben,
richtig.
Hat sich unsere Menstruation schon wieder synchronisiert.
Ah, wie schön. Ja, wir sind hier in Berlin. Ich sitze bei Layla im Studio, im Atelier. Klingt ja immer noch ein bisschen eleganter, ne? Atelier.
Ja, voll.
Und hier sitzen wir inmitten von Bikinis, von Boxen, von Perlen, von Scheren. Ich liebe das ja immer. Das ist irgendwie, da hat man richtig Box. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Okay, dich brauche ich nicht fragen, weil du arbeitest hier. Aber dadurch, dass ihr hier selber ja auch anfertigt, ich krieg da auch immer Lust, gleich was zu basteln oder
voll.
Zu nähen.
Ich liebe ja auch so DIY-Sachen. Ne?
Ich stell dir mal vor.
Ich würde den ganzen Tag am liebsten nähen, aber ganz ehrlich, wenn du einmal so eine Industrienähmaschine aus Versehen ausgefädelt hast, dann endet das wieder.
Siehst du, ich weiß nicht mal genau, was das bedeutet, weswegen ich wahrscheinlich trotzdem noch Lust habe. Aber stell dir vor, ich würde jetzt heute ein Bikini machen.
Mhm.
Also ich dürfte jetzt ein Bikini nähen. Und dann kann man den auch kaufen. Halt nur einen.
Ey, ganz ehrlich, ich habe überlegt, hier so Workshops zu machen, wo du deinen eigenen Bikini nähen kannst.
Das ist voll geil.
Kannst. Ja, das Problem ist halt, die ganzen Sachen. Also
da müsste 500 Euro
ja,
kosten.
Aber halt so teuer. Aber ja, toll. Also vielleicht mache ich das irgendwann. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr auf sowas Bock hättet. Dann mache ich das vielleicht.
Ich finde das cool.
Wir haben ja bald zwei Läden, ja. Im besten Fall.
Ich finde das geil. Ja, vielleicht mache ich damit. Ich kann halt gar nicht nähen. Aber gut, kann ja noch werden. Wir haben gerade schon über eine gleichzeitige Menstruation gesprochen. Das ist sehr passend, denn wir sprechen heute über Mythen und Gerüchte. Und ich kenne das, dass man sagt, ja, wenn Frauen länger in einer gleichen Gruppe sind oder sehr viel soziale Kontakte haben, genau, dann gleicht sich die Periode an. Das ist aber ein Mythos.
Es ist ein Mythos, aber es ist ein Mythos, an den ich glaube. Ernsthaft, Toya, ich habe es auch mitbekommen natürlich und ich war so, ja, sorry, ich muss auch nicht. Weißt du, Wissenschaft hin oder her, ich darf auch mal Verschwörungstheoretikerin sein und einfach daran glauben, dass sich Menstruation, also Zyklen bei Frauen oder menstruierenden Personen synchronisieren.
Ich finde, du solltest da direkt Montagsdemos machen.
Wir menstruieren gleichzeitig.
Alle gleichzeitig.
Wir menstruieren
gleichzeitig. Aber ich menstruiere
gleichzeitig.
Doch gerade gar
wir,
nicht. Doch,
Frau, wir menstruieren gleichzeitig. Da gehörst du nicht dazu.
Raus aus Deutschland. Ja, finde ich gut. Das ist auch mal ein guter Grund, auf die Straße zu gehen. Wir sprechen über Sexmythen und da gibt es einige. Und ich finde, es gibt so viele, dass man manchmal den Überblick verliert, was denn jetzt wirklich wahr ist und was nicht. Und ganz ehrlich, viele Sachen, die googelt man dann auch gar nicht, weil es einem dann vielleicht doch gar nicht so wichtig ist. Aber wir wollen euch jetzt hier voll und ganz aufklären, damit ihr, wenn ihr sagt, das habe ich bei Weibers gehört, dass das ausnahmsweise vielleicht auch mal stimmt.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe den Anspruch nicht für diese Folge, aber hey, so bringt jeder was mit heute.
So, du hast ja einige Dinge mitgebracht. Man muss vielleicht dazu sagen, ich glaube, dass du auf jeden Fall sehr viel versierter bist, was so Sexsachen
angeht. So
doch, 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 doch.
Aber das Problem ist, ich habe halt viel mehr gehört als du, wahrscheinlich, weil ich mich schon sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, auch beruflich.
Ja.
Aber ich habe dann eben auch verschiedene Antworten gehört zu verschiedenen Fragen.
Mhm.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass sich da sehr viel getan hat noch die letzten Jahre, was Forschung angeht, weil Wissenschaftler, nicht gegendert, auf jeden Fall auch festgestellt haben, dass die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist.
Mhm.
Surprise. Mhm. Und das erste Mal tatsächlich so Sachen wie, ne, jetzt werden Tampons mal mit Blut getestet.
Ja, voll crazy.
Statt mit Flüssigkeit.
Ja, voll crazy.
Und das ist einfach so krass, dass es bisher noch nicht passiert ist. Und das, man kennt ja diese Geschichte von der Astronautin, die ins All geschossen wurde für irgendwie 2 Tage und die dann 100 Tampons mitbekommen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahl war und wie lange sie unterwegs war. Es war auf jeden Fall absurd viel.
Mhm.
Und da hat sogar jemand einen Song drüber geschrieben, weil es halt so lustig war.
Ja. Ja, das mit den Tampons ist wirklich famos. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so zu Sexmythen passt, aber soll ich dir was sagen? Tampons, also diese ganz gewöhnlichen Baumwoll-Tampons, wie wir sie kennen, die passen mir nicht mehr seit der Geburt.
Mhm.
Also ich habe es ja schon öfter erwähnt.
Deine Vagina so groß
ausgeleiert ist. Wie eine Turnhalle ist das jetzt, kann ich euch sagen. Das ist wahr. Nee, sie passen mir tatsächlich nicht. Also man sagt ja oft ja so, da sind wir auch beim ersten Mythos, die Vulva leiert, die Vagina leiert aus nach der Geburt. Das ist ja auch, wo viele Frauen tatsächlich auch Angst vor haben. Teilweise vielleicht auch ausschließlich Grund für einen Kaiserschnitt. Also kann ja der machen, wie er will. Aber wenn man das als Grund dafür nimmt, dann kann man eigentlich jemandem schon die Sorge nehmen. Nein, deine Vagina leiert nicht aus nach der Geburt.
Aber
sie verändert sich. Das ist auf jeden Fall richtig, weil das ist, was mir auch in dieser Diskussion oft nicht gefällt, dass die einen sagen, nein, da verändert sich gar nichts, sie bildet sich wieder komplett zurück, das ist ein magisches Organ. Nee, die verändert sich natürlich, also vor allem, vielleicht hat man ja auch eine Geburtsverletzung gehabt oder so, oder jedes anatomisch auch einfach anders.
Ich kann dir sagen, was sich immer verändert und
ja.
Wie man auch bei einer Obduktion sehen kann, ob eine Frau schon ein Kind geboren hat.
Wirklich?
Ja. Und zwar der Muttermund verändert sich nach der Geburt. Und du hast, wenn du noch kein Kind vaginal geboren hast, ist dein Muttermund, der hat nur so ein kleines Loch, eine kleine Öffnung, eine runde Öffnung. Nach der Geburt ist diese Öffnung aber sehr groß und wächst wieder zusammen. Und dadurch hast du wie so einen Schlitz. Und das fühlt sich manchmal auch ein bisschen vernarbt an. Also ich habe eine sehr kurze Vagina. Ich spüre das bei mir relativ schnell. Ich kann einfach Finger reinstecken, dann bin ich an meinem Muttermund. Das merkt man auf jeden Fall. Da kann man echt mal auch so nachfühlen.
Aber der Mann merkt das doch nicht beim Sex.
Wenn der Mann eventuell
Gynäkologe ist. Der bummst doch nicht den Muttermund.
Und Also kommt drauf an, wie
Weißt du, ich gerade für ein Bild im Kopf
habe? Ja, also ich kann dir sagen, bei mir kommt man sehr schnell an mit Muttermund. Das aber dehnt sich natürlich auch beim Sex. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, als ob da einfach kein Platz wäre und ne, irgendwie nur mit Menschen mit bis zu 6 Zentimeter Penissen Sex haben könnte. Aber bei mir ist das schon sehr niedrig und dadurch wird das sehr schnell penetriert.
Okay, penetriert, weil viele Männer ja sagen, nach der Geburt ist es ausgeleiert, das merke ich. Aber der Muttermund, also der Penis durchdringt ja nicht den Muttermund, weißt du?
Nee, er durchdringt ihn nicht, aber er penetriert ihn. Und ich hatte da tatsächlich vor ein paar Tagen so ein Gespräch mit jemandem, mit dem ich Sex habe.
Ja.
Ich hatte nämlich meine Tage und hatte das Gefühl, mein Muttermund ist irgendwie wie angeschwollen.
Ja,
oder
ja,
so. Also er war noch mehr da.
Ja, kenne ich.
Und dann habe ich so gefragt, spürst du das eigentlich beim Sex? Und er war so, ja, also es ist wie so ein kleiner Ball, in den man immer reinstößt.
Nein, wirklich?
Ja, ernsthaft. Also man spürt das schon auch als Mann.
Okay, crazy.
Ja.
Also ich will vielen vielleicht die Sorge da so ein bisschen nehmen, wenn jemand die hat. Ich hatte sie nämlich auch. Was passiert da unten, wenn ich Kinder geboren habe? Bei mir ist der Sex besser geworden.
Voll, voll.
Also
voll.
Die Empfindsamkeit, die ich habe, nach der ersten Geburt hatte ich das auch schon. Das ist echt crazy. Das hat sich ins Positive verändert, um da mal einen kleinen Lichtblick zu geben.
Definitiv, definitiv. Ich habe auch so eine Geburtsverletzung, die genäht wurde und danach wieder aufgerissen ist und ich hatte einfach keinen Bock, noch ein drittes Mal ins Krankenhaus zu gehen. Deswegen ist das jetzt so. Mhm. Also ich habe da echt so, ich sag immer wie bei so Straßenhunden, die schon mal einen Riss im Ohr hatten. So sieht meine innere Labie aus. Wie ist der offizielle Begriff? Man darf ja nicht Schamlippen, also man darf schon, man darf alles sagen, aber man soll ja nicht Schamlippen sagen.
Ja.
Aber ja, die innere
Vulvalippe.
Vulvalippe, die innere Vulvalippe.
Flügel da.
Ein bisschen zwei oder drei geteilt. Mhm. Also sonst habe ich optisch eigentlich keine Schäden von den Geburten, würde ich schon sagen. Ja. Von unseren
Du, wir gebären Geburten. Alles gleichzeitig. Das hat sich da so ein bisschen vermischt. Okay. Mhm. Was gibt es noch für Mythen, die du uns mitgebracht hast?
Also ich habe eine Frage an dich. Also ich habe viele Fragen an dich.
Oh Gott,
heute.
Ja, weil ich weiß viel weniger als du.
Du kannst ja einfach mal sagen, was du denkst.
Okay.
Es geht um vaginale Trockenheit beim Sex. Was denkst du, wen betrifft das hauptsächlich?
Ich versuche mal nur von mir auszugehen. Mhm. Bei mir hat das hormonelle Gründe, wenn ich das hatte. Ich kenne das zum Beispiel nach den Geburten mal wieder. Ach, wir reden so viel über meine Geburten.
Ja.
Also wenn sich bei mir hormonell was verändert, dann merke ich das auf jeden Fall auch.
Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das nur, Toya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Buttercup Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Coro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand
hat's
gesehen. Und
dann kaufst du da heimlich dran.
Ja, genau. Weißt
du,
und das ist ja auch
so
ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz
geil.
Weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Koro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so, was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 ja. Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese Gewürzen. Ich habe bei Koro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, beim Stillen, ne? Beim Stillen war das echt so, Tür auf und dann kam da so eine Gobi. Staubwolke.
Ja, Wüste
oh
Gobi.
Gott.
Das ist dann so ein Zeichen, niemand darf hier rein.
Ja.
Niemand.
Ja, voll, absolut.
Nichts und niemand. Das hat auch lange angehalten. Und ich finde, das kann auch irritierend sein, weil natürlich, wenn man trocken ist, dann kann es auch schmerzhaft sein.
Das finde ich auch immer noch so ein Tabuthema, oder? Vaginale Trockenheit, weil das irgendwie sich so eingebrannt hat. Wenn eine Frau geil ist, ist sie feucht.
Ja.
Und wenn die Frau feucht ist, ist sie geil.
Ja, und eine trockene Frau ist frigide quasi.
Ja, oder hat keinen Bock.
Ja, richtig.
Und eine feuchte Frau hat immer Bock. Mhm. Und das ist einfach auch so, das ist ein scheiß Mythos.
Aber ist das nicht auch so bei Frauen an der Menopause, dass das ein Riesenproblem ist?
Voll, voll. Es gibt unterschiedliche Phasen im Leben, wo das so Standard ist. Mhm. Ne? Wenn man stillt, absolut. In der Menopause ist das ganz oft ein Thema.
Ist es hormonell denn?
Ja, das ist hormonell. Okay. Aber es ist auch total normal, dass man, wenn man nicht stillt, wenn man nicht in der Menopause ist, auch mal phasenweise super trocken ist.
Auch wenn man noch keine Kinder hat.
Genau. Ja. Und auch, weißt du, es kann mit so vielen Faktoren zusammenhängen. Es ist absolut, es bedeutet nichts Schlimmes oder so. Mhm. Wenn man jetzt eine lange Phase hat, wo man immer trocken ist und es einen stört, dann sollte man auf jeden Fall zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen und das abklären lassen. Aber man muss das, glaube ich, mal so ein bisschen entkoppeln. Ich habe mit ganz vielen Männern schon gesprochen, die mir irgendwelche Sex-Stories erzählt haben. Und die waren so, ja, sie hatte voll Bock, sie war so super feucht. Und ich bin so, sorry, also ich kann nur davon reden, wie es bei mir ist, seitdem ich Mutter bin. Da hat sich bei mir auch nochmal voll viel verändert, was so Feuchtigkeit angeht. Aber ich kann dir sagen, um meinen Eisprung rum hinterlasse ich so eine kleine Schneckenspur, egal wo ich hingehe, weil ich so viel Ausfluss habe. An den anderen 3 Wochen, sage ich mal, okay, Menstruation mal weg, 2 Wochen, bin ich einfach sehr trocken.
Ja.
Und das, also ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, das stört mich auch nicht. Ich benutze da halt auch verschiedene Sachen für, wenn mich das stört. Aber bei mir hat das leider sehr, sehr wenig mit Geilheit zu tun.
Mhm.
Also es ist nicht so, oh, die war so geil, deswegen ist sie so ausgelaufen. Nee, Mann, ich hatte wahrscheinlich meinen Eisprung. Lass mich in Ruhe, das heißt nicht, dass ich mit dir schlafen möchte.
Mhm.
Und diese Verkopplung, die ist so festgefahren in so vielen Köpfen. Und das kann auch gefährlich sein, gerade wenn es um Consent geht. Wenn man sich nur darauf verlässt, ist es absolut der falsche Weg. Deswegen finde ich, ist das ein Mythos, den man sehr gut besprechen kann. 17% der Frauen haben regelmäßig Probleme mit vaginaler Trockenheit.
Und das ist viel.
Das ist sehr viel. Und in der Menopause sind es sogar 50%.
Crazy. Ja, das ist einfach was ich hier so im Hinterkopf hatte. Aber dann ist es ja, dann war ich ja gar nicht so weit weg mit meinen hormonellen Ideen.
Weißt du, was crazy ist auch? Die meisten Gleitgele sind einfach nicht für die Vaginalflora geeignet. Wusstest du das?
Nee, aber das habe ich mir tatsächlich schon oft gedacht, weil ich es oft unangenehm empfunden habe, tatsächlich.
Ja. Ich brauche auch, wenn ich so ein Standardgleitgel benutze, was nicht extra pH-freundlich ist für Vaginas, brauche ich so 3 Tage Regenerationszeit.
Stell doch gerne mal der Pilz vor der Tür,
ja,
dann, ne?
Genau.
Knock, knock.
Boah,
hier wirklich, ist der Fungi.
Habe ich mal so ein Silikongleitgel benutzt, was so lang anhaltend gleitend ist.
Ja.
Und ich hatte davon noch irgendwie so eine Probe zu Hause aus irgendeiner Goodie-Bag oder so und habe das letztens benutzt. Ey, Toja, das war wie Teflon. Ich habe mich einfach
das brennt manchmal so ein bisschen.
Teflonisiert.
Ja, ja.
Ich war danach wasserabweisend in und habe einen Pilz bekommen.
Oh, scheiße.
Und war einfach so, scheiße, das habe ich früher, weißt du, deswegen meine ich so, ne? Ich weiß nicht, ob es die 30 ist, dass ich jetzt über 30 bin oder weil ich jetzt Mutter bin, aber bei mir hat sich einiges verändert. Früher konntest du mir wahrscheinlich irgendwie mit einem rostigen Spaten da unten rein, da ist gar nichts passiert. Das hat 10 Minuten gedauert, dann hat sich das Ding wieder regeneriert. Inzwischen ist es so, ich benutze einmal ein Gleitgel, ich bin 2 Wochen out of order.
Ja. Ja, man wird sensibler irgendwie, ne?
Ja, und da ist halt auch nicht mehr so viel, was da irgendwie so, ne?
Ja.
Ist halt, früher war das so eine Einbahnstraße, also, naja, auch nicht wirklich, aber du warst schon so flüssigkeitsmäßig.
Ja, scheiße. Aber jetzt nicht mehr. Leila, lass als nächstes über meinen Samenmythos sprechen.
Oh, Tojas Samenmythos. Davon hätte ich gern T-Shirt.
Genau, mein Samen-Shirt kommt bald auf den Markt. Und zwar gibt's ja diesen Spruch, 5000 Schuss und danach ist Schluss. Das suggeriert ja, ein Mann hat eine gewisse Anzahl von Spermien und irgendwann, wenn die alle rausgeschossen und rausproduziert worden sind, dann hat er halt keine mehr.
Safe-Mythos.
Mhm. Und wie funktioniert das denn eigentlich mit den Spermien? Wie viele Spermien hat denn ein Mann so übers Leben?
Boah, ich glaube, das ist super unterschiedlich, weil Spermien werden immer wieder produziert.
Genau, beim Orgasmus.
Mhm. Und deswegen, also je nachdem, wie die hormonellen Voraussetzungen des Mannes sind, werden wahrscheinlich immer wieder neue Spermien produziert bis ins hohe Alter.
Das ist tatsächlich richtig. Überraschung, du weißt das.
Ich finde es halt so absurd, weil ja. Du sagst es beim Mann, ne? Und ich habe das noch nie als Gerücht von einer Frau gehört, aber bei Frauen ist es tatsächlich wahr. Wir werden als Frau mit der Anzahl von Eiern geboren,
richtig,
die wir in unserem Leben da springen lassen.
Genau, bei jedem Eisprung geht eins flöten.
Und genau. Und wenn dann mal 2 raus sind, dann weißt du, jetzt habe ich einen Eisprung weniger in meinem Leben.
Ja.
Wenn die weg sind, sind sie weg.
Ja.
Und das ist so krass, da redet niemand. Also, naja, außer natürlich Frauen in einem Alter, wo sie sich damit beschäftigen, mit Kinderwunsch und so weiter. Aber da wird sehr wenig drüber gesprochen.
Ich wusste es tatsächlich auch lange nicht. Also, weißt, das
was crazy
so begrenzt
ist, wenn du eine Tochter bekommst, dann hast du nicht nur deine Tochter in deinem Uterus,
sondern auch deren
Eizellen,
ja,
die sie ihr ganzes Leben lang haben wird. Das
ja,
heißt,
gut, ich hatte
dein Enkelkind auch schon in deinem Uterus drin.
Ja, stimmt. Ja, du kannst natürlich auch Penisse in dir drin haben.
Ja, aber
du kannst Penisse backen.
Aber nicht die Spermien von deinen Enkelkindern.
Ja, das stimmt. Ja, ist abgefahren. Ich habe auf jeden Fall in dem Zusammenhang rausgefunden, rate mal, wie viel Ejakulat. Wir können in Litern rechnen. Mhm. Wie viel Liter Ejakulat hat ein Mann an Spermien so in seinem Leben?
In seinem Leben? Boah, jetzt ist es, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie viel Milliliter das waren pro Schuss. Es war nicht ganz so viel, wie man denkt, aber es ist ja auch individuell.
Ich kann dir mal Zahlen vorgeben und
ja,
du rätst einfach. 3 bis 7.
Sorry, aber ich stelle mir gerade vor, wie sie es rausgefunden haben.
Wir machen richtig, wir machen denken Eimern. Wir denken uns jetzt so Eimer voll,
ja,
mit Sperma voll.
Ich stelle mir gerade vor, wie sie so einen Menschen auserwählt haben und der war so, okay, wenn du jetzt 11 bist, du musst uns Bescheid sagen, wenn du deinen ersten Samenerguss hast.
Der
dann
ist wie
kommt
so eine Kuh an so einer Abzapfanlage.
Nein, dann kommt der Container und der muss jedes Mal in diesen Container reinwichsen. So haben sie es rausgefunden.
Nein, ziehen wieder raus, wir brauchen das Sperma hier.
Es tut mir leid, ich bin Teil von der Studie.
Also pass auf, es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten. Entweder 3 bis 7, 12 bis 15 oder 21 bis 26 Liter.
Ich nehm die goldene Mitte.
Ist richtig. Also jeder Orgasmus regt neue Spermien an und ein Mann hat im Durchschnitt 12 bis 15 Liter Ejakulat. Es ist ganz schön eklig irgendwie.
Wie krass das ist, wenn du es...
Kann ich das? Ich bin Sperma eklig. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast.
Ja, ich inzwischen nicht mehr.
Boah.
Ich hatte es ja ganz schlimm in der Stillzeit, da war Sperma mein Feind.
Ja, da auch ganz besonders meiner. Boah. Ja, ekelhaft. Aber ich hatte das früher zum Beispiel nicht. Also da, gerade in den ersten Jahren so meiner Sexualität, da fand ich das irgendwie auch, also es ist ja normal, aber für mich war es kein Problem. Aber seit ich Kinder gekriegt habe, ich finde Sperma irgendwie, auch gerade wenn ich jetzt in so Litern denke, Alter, das ist so voll widerlich.
Boah, einfach so Dschungelprüfung.
Ja, aber ich bin mit Körperphysik
ein 16 Litern so Periodenblut. Sperma.
Ich finde da, ich will auch keinen Eimer mit Periodenblut sehen. Ich finde das alles, kann in den Körpern gerne drin bleiben.
Ich stelle mir gerade vor, wie absurd das ist, wenn du Sex mit jemandem hast, während seinem Orgasmus mit dir produziert er neue Spermien und danach schwängert er eine andere. Und das sind eigentlich die Spermien, die, weißt du, mit dem Orgasmus, also irgendwie, ich hätte das Gefühl, das ist auch
mein Anspruch.
Mein Kind. Ja, also, ich wäre so, es ist unser Kind. Sagen wir einfach, es ist unser Kind. Ja, weil irgendwie, ich stelle mir dann immer so vor, dass es ja irgendeinen Grund gibt, warum beim Orgasmus dann Spermien produziert sind. Und was ist, wenn die irgendwie was mit dir zu tun haben? Weißt du?
Ah, das ist doch ein cooler Mythos, den man erfinden kann.
Ja, voll. Komm, lass uns einfach die Folge ändern und wir erfinden
Mythen. Mythen.
Hab ich mal bei was gehört.
Ah, du, dass sich die Spermien
die
so anpassen.
Hier, ne? Das sind meine Spermien.
Du meinst, dass quasi dein Zervixschleim zum Beispiel, wenn der mit dem Penis in Berührung kommt, dann gibt der Penis ein Signal an die Spermien. So, hey, Leute, passt mal auf, wir sind hier in dieser Umgebung. Die Person ist so und so. Die Frau hatte diese Voraussetzungen. Jetzt überlegt mal, wer von euch hier rausgeschossen und produziert wird. Mhm. Mhm. Aber werden die nicht produziert während des Orgasmus? Also wenn sich ein Mann ein Porno anguckt und sich einen runterholt, dann und ist kurz vorm Orgasmus, dann werden die ja produziert, aber die werden dann ja auch rausgeschossen.
Genau.
Die sind doch nicht mehr bei dir.
Meinst du?
Ja.
Ich hätte gedacht, dass da noch welche übrig sind und die werden dann rausgeschossen. Und guck mal jetzt hier.
Und der Rest, du meinst, der Rest bleibt in den Hoden und wartet auch rauszukommen.
Die neuen Reifen dann so. Boah, das google ich jetzt aber.
Also ich behaupte, dass die produziert werden während des Orgasmusvorgang.
Die Dauer eines Spermienbildungszyklus ist beim Erwachsenen circa 74 Tage.
Was?
Ja, ich glaube eben nicht, dass, also es wird vielleicht, ich glaube eben, dass es einfach nur, dass die Produktion angeregt wird durch einen Orgasmus, weißt du?
Aber das würde ja bedeuten, dass je mehr man wächst oder Sex hat, desto mehr Spermien produziert man auch.
Ja, aber desto mehr schießt du ja auch raus.
Ja.
Also von daher, also es würde für mich Sinn machen.
Okay, dann lass uns doch aber direkt zum nächsten Mythos rüber sliden. Denn was ist dann an der Aussage dran, dass Männer dicke Eier bekommen? Weil wenn ein Spermienprozess ungefähr 74 Tage dauert, was ist an diesen dicken Eiern dran? Also es gibt ja viele Männer, die sagen, oh, ich muss aber bumsen, du musst mit mir Sex haben mindestens einmal die Woche, weil sonst kriege ich dicke Eier und dann werde ich sterbenskrank.
Ja, also ich weiß, dass Bullshit ist.
Ja.
Wenn du keinen Sex hast, dann nimmt das einfach ab wieder. Das Ding ist ja auch, Spermien, die sterben dann einfach und die werden dann einfach, ne, also die ist, da passiert halt auch nichts.
Und die werden ja auch nicht produziert einfach, oder?
Ja, die werden nicht neu produziert.
Also die Eier werden ja gar nicht dick.
Wenn du Spermien in deinen Eiern hast, dann leben die ja auch nur eine gewisse Anzahl, eine gewisse Zeit.
Mhm.
Und danach sterben die halt.
Mhm.
Also das ist jetzt nicht so, als ob du die ganze Zeit produzierst und dann kommt nichts raus. Und dann werden deine Eier immer größer und größer und größer. Und irgendwann brauchst du so einen kleinen Kinderwagen, den du vor dir herschiebst, um deine Hoden zu transportieren. Das ist halt Bullshit. Weil, wenn was rausgeht, dann wird auch wieder was nachgelegt. Aber es ist nicht so, als ob da immer nachgelegt wird.
Was es aber tatsächlich gibt, ist ein Samenstau. Vielleicht wird das so ein bisschen mit diesen dicken Eiern auch assoziiert. Der Dr. Ralf Thiel, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie der Asklepios Paulinenklinik in Wiesbaden, sagt, der anatomische Hintergrund ist, dass Samen über Kanälchen vom Hoden in den Nebenhoden transportiert und dort gespeichert werden. Und wenn da keine Entleerung stattfindet, kann das schon mal ein Druckgefühl geben. Und dass man da die betroffenen Männer also ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil das offensichtlich auch sehr wehtun kann.
Oh nein.
Ja, aber ich, also es ist auf jeden Fall Mythos zu sagen, wenn ich nicht einmal die Woche Sex habe, dann habe ich dicke Eier. Also was auf jeden Fall passieren kann, ist, wenn Männer erregt sind und sich zum Beispiel auch stimulieren oder masturbieren und dann nicht, also die Spermien werden quasi produziert und dann nicht zum Abschluss kommen, dass so ein Samenstau passieren kann.
Boah, ich schaue gerade diesen ganzen Prozess an. Spermatogenese. So geil. Was studierst du? Ich studiere Spermatogenese.
Geil. Aber warte, ich kann hier noch was sagen.
Super krass, was da alles passieren muss. Männer sind doch komplexe Wesen.
Es sind komplexe Wesen. Was man auch dazu sagen muss aber, der Körper baut Spermien auch von alleine ab.
Genau.
Also das ist möglich, vor allem die Spermien, die halt nicht gebraucht werden. Und bei den meisten Männern reguliert sich das ganz automatisch und so ein ähnlicher Stau kann in der Prostata oder in den Samenblasen entstehen. Aber im größten Fall, aber in den meisten Fällen geht das alles automatisch. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Hoden schaffen das auch ohne Frauen.
Also ich habe ja jetzt hier so ein bisschen rumgelesen und es ist mega komplex. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, also es gibt Typ A und Typ B Spermatogonien. Und Typ B Spermatogonien werden mithilfe eines Schleudermechanismus ins adluminale Compartment transportiert, wo sie die Bluthodenschranke passieren. Das heißt, was ja sein kann, ne, das ist hier so ein Weibersmythos, der jetzt auch hier entsteht, aber vielleicht ist es ja auch so, dass beim Orgasmus einfach dieser Schleudermechanismus ausgelöst wird, dass die Spermien diese Schranke überschreiten, dass die aber vorher schon produziert sind.
Ich glaube, das ist der springende Punkt. Also wenn jemand eine sehr, sehr lange Erektion zum Beispiel hat und die endet nicht mit einer Ejakulation, dann ist es tatsächlich so, dass es ein Problem sein könnte. Aber wir sprechen ja vor allem über die Männer, die nicht jetzt den ganzen Tag mit der Erektion rumlaufen, sondern einfach straight davon ausgehen, dass sie einfach immer, dass die Frau quasi willig sein muss und gebumst werden muss, weil sonst kriegt der Mann dicke Eier.
Aber auch da muss ich sagen, ne, also wenn du jetzt einmal nicht zum Abschluss kommst, dann ist es nicht das Problem. Abgesehen davon denke ich mal, dass die meisten Männer sich da auch selbst.
Und wenn es ein Problem ist, ja, wenn du sagst, doch, ich habe aber damit ein Problem, dann würde ich einfach mal raten, eine Praxis aufzusuchen.
Tuja, kannst du mir was zum G-Punkt sagen?
Oh.
Ich weiß.
Ja, das. Also, ich weiß tatsächlich, dass irgendein Gräfenberg diesen Punkt so benannt hat. Ich dachte ganz lang, den gibt es gar nicht. Ich glaube aber, es gibt ihn schon. Er ist auf jeden Fall in mir drin.
Ist dieser G-Punkt hier mit uns anwesend?
Und der ist, also ich glaube, der ist, also wenn ich mir jetzt selber die Hand reinstecken würde, dann würde ich sagen, der ist an der vorderen Scheideninnenwand.
Mhm.
So, und wahrscheinlich müsste ich da so eine kleine Kurve machen oder so. Also ein bisschen so nach vorne drücken.
Mhm.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den gefunden habe bei mir. Also ich kenne vaginale Orgasmen und ich kenne klitorale Orgasmen. Ich kenne beides. Ich weiß aber nicht, ob bei mir der vaginale Orgasmus bedeutet, dass der G-Punkt stimuliert wurde.
Mhm. Also
kann man sich den nicht aufspritzen?
Habe ich doch gemacht.
Ah ja, du warst das, okay.
Jetzt hast du so viel gesagt
gerade. Ja, okay, ich bin
und da werden auf jeden Fall einige Leute aufschreien, weil das soll ja eine Folge sein, die Mythen zerstört. Und ich sage auch klitoraler und vaginaler Orgasmus.
Okay.
Was man aber rausgefunden hat, ist, dass der vaginale Orgasmus auch ein klitoraler Orgasmus ist, weil die Klitoris nämlich nicht nur außen diese kleine Perle ist, sondern auch innen liegend ihre Tentakeln spielen lässt sozusagen.
Ja, ja.
Und deswegen stimulierst du halt auch durch eine vaginale Stimulation die Klitoris, aber halt die innenliegende.
Weil das fühlt sich schon anders an.
Absolut. Für mich ist es auch immer, sind es noch immer zwei unterschiedliche Sachen. Und ich finde, man kann auch weiterhin darüber reden. Wir haben ja jetzt dieses Wissen, dass die Klitoris nicht eine kleine Perle ist. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man auch genauso weiterreden, weil es sind unterschiedliche Orgasmen bei mir auch.
Mhm.
Und es ist bei mir auch so, dass wenn ich zum Beispiel vaginal zu krass stimuliert werde, dass ich gar nicht mehr klitoral kommen kann. Dann kann ich nur noch vaginal kommen.
Wirklich?
Ja. Also ich habe da auch so, bei mir ist das, glaube ich, wie mit so einem alten Gebrauchtwagen. Da gibt's so 30.000 Sachen, die du beachten musst, damit es alles passt. Aber wenn man das dann weiß, dann, ne?
Ja.
Wenn einmal der 8-Wochen-Workshop bei mir durch ist, dann hat man auch die Bedienungsanleitung, braucht man nicht jedes Mal wieder aufzumachen. Der G-Punkt allerdings wurde bisher noch nie nachgewiesen.
Ach.
Also Man kann sagen, er existiert, weil es ist auf jeden Fall sicher, dass es eine ganz besonders erogene Zone ist an der Stelle.
Mhm.
Aber es gibt immer noch nicht so diesen wissenschaftlichen Beweis dafür.
Das ist ja crazy. Siehst du, das wusste ich. Dachte, ich, also bei der Frage war ich mir ziemlich sicher, boah, kommt das jetzt, dass sie mir genau sagt, wo der ist, oder gibt es den einfach gar nicht? Deswegen, ja. Naja, habe ich ja gerade erklärt. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gefunden, glaube ich.
Weißt du was?
Ich habe trotzdem
aber
tollen Sex.
Weißt du was aber ein Punkt ist, der garantiert ist und der wissenschaftlich bewiesen ist? Da kommt wieder die Sexpolizei. Ist nämlich der P-Punkt.
Und der was?
Ist der P-Punkt. Und das ist der Punkt beim Mann, in dem du anal die Prostata stimulieren kannst. Und das ist bewiesen einfach, dass das genauso funktioniert, also durch die Prostata, die dahinter liegt. Ne, ist jetzt nicht ein Punkt, den man ganz genau treffen muss.
Mhm.
Und ich finde es so geil, dass immer noch so, dass Männer immer noch nicht das teilweise nutzen wollen.
Dabei ja, aber das ist nur, weil das in ihrem Kopf ist. Ja.
Irgendwo an so einem Punkt rumzurubbeln, mhm, der noch nicht mal existiert offiziell. Und die haben wirklich so einen garantierten Orgasmuspunkt oder einen garantierten erogenen Punkt und sind dann so, ah nee, aber was ein Arsch, nee. Oh,
nee, das mache ich nur bei dir.
Ja, oh. Also wie krass muss man so Homophobie internalisiert haben, dass man sagt, nee, aber das geht gar nicht.
Gut, ich glaube, ich würde so weit nicht gehen. Ich glaube nicht, dass jeder Mann, der nicht auf Analsex steht, homophob ist. Also ich glaube, es gibt einfach viele Männer, und jetzt, ich bin ja auch kein Mann, ich mag es auch nicht so. Also ich glaube, wenn man da nicht so drauf steht, auch wenn man da eine Erotik, schau mal, es gibt ja auch Männer, die mögen es nicht, an den Hoden berührt zu werden. Also es gibt ja welche, die finden es voll geil, den willst du am liebsten.
Sind diese Männer hier im Raum mit uns?
Jetzt gerade in diesem Moment nicht, nee. Aber ich kenne Männer, die das auf jeden Fall nicht mögen.
Okay.
Oder habe solche Männer auf jeden Fall schon kennengelernt. Und es gibt ja manche, die wollen am liebsten einfach nur das, die wollen die einfach die Hoden einfach nur in den Mund stopfen.
Ja, oder wollen alles. Sie abreißen.
Oder abreißen. Reiß sie ab, dann werde ich geil. Ja, aber es gibt ja auch Männer, die mögen auch das nicht. Also das ist ja auch eine Geschmacksfrage.
Ja, es ist eine Geschmacksfrage, aber was keine Geschmacksfrage ist, also die haben da eine krass erogene Zone. Ob sie die bespielt haben wollen oder nicht, von mir aus.
Ja.
Ich glaube schon, dass es auch sehr viel mit Homophobie zu tun hat.
Ich glaube halt einfach, dass Männer, die das auch vor allem noch nicht ausprobiert haben, die das deswegen gar nicht erst ausprobieren wollen. Da würde ich dann auch sagen, okay, wenn du es nicht mal testen willst, obwohl ich dir sagen kann, du findest es vielleicht geil, warum willst du es nicht ausprobieren? Das sind ja dann oft Gründe.
Ein bisschen hat es auch mit Kontrolle abgeben zu tun. Und, ne? Weil die sind ja schon so eher, dass sie was reinschieben und wenn dann was bei denen reingeschoben wird.
Ich glaube, das ist genau das ist es. Ja. Dass in die Frau wird was reingesteckt und bei und Männer nicht.
Diese Folge heute auf meiner Arbeitsstelle aufnehmen, wo im Hintergrund genäht wird.
Deswegen ist es jetzt so still dahin, wenn nur zugehört wird. Da bin ich wieder bei diesem Bild, das mir einmal von jemandem gegeben wurde, der sehr streng gläubig war. Da war ich ein sehr junges Mädchen und die Person hatte mir damals ein Bild mitgegeben, warum ich keinen Sex vor der Ehe haben soll.
Ja, wir
und
die Person, der Vater der Freundin.
Genau, und der hatte ja damals zu mir gesagt, Toja, also ich will dir nur sagen, eine Frau ist eine Vase.
Mhm.
Und in diese Vase wird immer etwas reingefüllt. Und irgendwann ist diese Vase voll. Und was machst du dann? Ja,
das heißt, dann quatsche Frauen ich im Podcast drüber.
Ja, und dann schütte ich die Vase aus und dann geht's weiter, mein Freund.
Wenn wir jetzt wissen, deine Vase muss eigentlich nur 16 Liter fassen, oder wie viel war das?
In meine Vase passen mehr als 15 Liter, mein Schatz.
Oh mein Gott.
Stell dir mal vor,
wenn du das Wissen schon gehabt hättest.
Stell dir mal vor, es würde immer drin bleiben.
Oh Gott.
Stell dir mal vor, eine Frau wäre wie eine Vase. Und immer
ganz ehrlich,
würde das Ejakulat immer drin
an die
bleiben.
Macht kommt, dann, wenn die FD an die Macht kommt, dann
wollen
dann
die, dass das Sperma drin bleibt.
Dann wird sowas eingeführt. Wirklich, ernsthaft, ne? Weil das ist doch so, also weibliche, die weibliche sexuelle Befreiung ist ja absolut wirklich ein politischer Punkt. Das kann man nicht anders sagen.
Mhm.
Und man sieht das ja auch an der Entwicklung in Amerika, in den Staaten, wie krass das versucht wird zu unterbinden,
mhm,
und was da alles irgendwie mitspielt und wie krass auch dieser Rechtspopulismus da mitspielt in diese ganzen Ansichten von den Menschen, die dort auch, jetzt ich rede gar nicht nur von Politikern und Politikerinnen, sondern auch von den Menschen, die dort einfach leben, die werden alle beeinflusst. Und ich finde es so crazy, dass man da, also wir haben ja vorhin auch schon mal kurz drüber geredet, dass wir da vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen, aber wie man das Gefühl hat, da passieren so heftige Rückschritte.
Ja, Wahnsinn.
Und du denkst dir so, geil, 2024.
Die Entmächtigung wieder der Frau. Ja, es ist
zu hart. Aber natürlich ist das hier eine sehr seicht unterhaltende Folge. Und
den schweren Shit nehmen wir in eine andere Folge mit.
Den schweren Shit nehmen wir mal anders mit, genau.
Ich habe einen Mythos mitgebracht, der mich tatsächlich schon immer fasziniert hat, seit ich es das erste Mal gesehen habe. Und zwar oder gehört habe auch. Geht um Squirten. Mhm. Was ist Squirten, Leila? Also erstmal, was passiert da? Was ist das?
Also beim Squirten ist es auf jeden Fall so, dass durch eine starke Stimulation des nicht vorhandenen G-Punkts ein Sekret freigesetzt wird. Und dieses Sekret, das vermischt sich auch mit anderen Flüssigkeiten, muss man dazu sagen. Und das wird dann aus der Harnröhre rausgeschossen oder kann auch rauslaufen. Mhm. Und teilweise im Zusammenhang mit einem Orgasmus, teilweise ohne Orgasmus. Mhm. Das Squirten.
Okay, ich war lange der Überzeugung, dass Squirten nichts anderes ist als Pinkeln. Weil wenn man Pornos guckt und vor allem Pornos, die Männer geil finden, dann siehst du beim Squirten dann Frauen, die ist ja wie ein Feuerwehrschlauch quasi. Mhm. Und ich konnte mir das auf jeden Fall nicht erklären. Da dachte ich, okay, das ist so viel Flüssigkeit. Das muss Urin sein. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt definitiv Pornos, wo Frauen tatsächlich einfach dann pinkeln. Also wenn es dann einfach sehr, sehr viel Flüssigkeit ist. Aber ich habe da super viel versucht, da vor Jahren schon rauszufinden. Und es gab immer verschiedene Ansichten, die auch tatsächlich nie richtig wissenschaftlich untersucht worden sind, was ich nicht verstehen kann, weil es doch voll interessant, was kommt da raus?
Ja, es gab dann auch immer wieder neue Erkenntnisse. Genau. Und die haben sich auch teilweise widersprochen. Ich weiß noch so, zu besser als Sexzeiten kam, glaube ich, raus, nee, es ist Pisse. Da wurde Pisse drin gefunden. Und dann kam danach aber wieder so, nee, es ist nicht Pisse. Es ist was man nicht kennt. Es ist irgendein Sekret. Aber da ist halt auch, weil das durch die Harnröhre kommt, auch irgendwie Urin mit drin.
Richtig. Also zum Hauptteil ist es eine weiße, durchsichtige Flüssigkeit, die in den sogenannten Skene-Drüsen produziert wird. Diese Skenendrüsen, das ist ein schwammähnliches Gewebe. Das habe ich übrigens jetzt im Zuge der Folge das erste Mal in meinem Leben gelesen. Es ist ein schwammähnliches Gewebe rund um die Harnröhre. Mhm. Und es gibt tatsächlich Frauen, bei denen man das sehen kann. Nicht bei allen. Also es gibt auch Frauen, die können nicht squirten. Es gibt welche, die können es. Es gibt ja, du kannst es auch trainieren, aber es kann auch sein, dass es nie funktioniert. Und bei manchen kannst du dieses Gewebe eben sehen. Und deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass auf jeden Fall Teile von Urin da drin sind, weil es halt rund um diese Harnröhre ist, das Gewebe. Aber es ist es nicht. Es wurde auch lange vermutet, dass dieses Ejakulat irgendwie aus der weiblichen Prostata produziert wird. Aber auch das ist ein Mythos, weil eine Frau hat keine Prostata. Nur Männer haben eine Prostata. Ich dachte das übrigens auch lang. Ich habe irgendwie weibliche Prostata. Weil man es halt immer irgendwie hört und dann recherchiert man es nicht und dann liest man es irgendwo und dann denkt man das jahrelang.
Die müsste ja dann auch eigentlich an den Eierstöcken sitzen,
oder? Wo soll die sein? Also da sieht man auch, wie, das denke ich mir dann immer bei solchen Mythen, wie schlecht wir uns eigentlich mit den weiblichen Körpern und Organen auseinandersetzen, auch medial. Also ist das ein Tabu oder ist das irgendwie komisch? Oder weil bei Männern wissen wir eigentlich ganz genau, wie das alles aussieht. Aber bei den weiblichen Organen ist es nicht ganz genau. Ich meine, guck mal, wenn jemand squirten kann und wir reden hier von einem schwammähnlichen Gewebe, ich höre das erste Mal davon heute. Warum war ich bin 34? Das ist in mir drin vielleicht. Mhm. Also ich habe noch nie gesquirtet, aber ich finde das schon crazy, dass ich das mit 34 jetzt lerne. Es ist sowas nicht eigentlich, müsste ich das nicht viel früher wissen?
Ja.
Also nicht, wie man squirtet, aber ich meine, dass es so Gewebe gibt.
Ja, voll. Ich bin gespannt, was die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre da noch bei rumkommt, weil ich habe das Gefühl, wir stehen immer noch ganz am Anfang. Gerade was Sexualität auch bei Frauen angeht. Mhm.
Und jetzt muss ich dich aber noch mal fragen, wir sind jetzt zwar nicht mehr beim G-Punkt, aber die sind ja immer noch innen drin. Was hast du hier genau aufspritzen lassen?
Den G-Punkt.
Aber ich dachte, den gibt's nicht.
Ja, aber du weißt ja, wo er sein soll.
Ah, okay. Und was hat das
bewirkt?
Also
habe ich mir die Stelle, wo der G-Punkt sitzen soll, oder wo halt diese ganz krass erogene Zone ist, habe ich mir mit einer sehr festen, dichten Hyaluronsäure aufspritzen lassen. Und dadurch hast du da so eine leichte Beule. Mhm. Und was natürlich eine Penetration von dieser Stelle sehr einfach macht, weil sobald da was reinkommt, wird das dann krass penetriert.
Hat es nicht wehgetan?
Das Aufspritzen, absolut. Ich habe ja das damals auch mehr oder weniger so für einen Podcast gemacht. Deswegen habe ich das einfach als Job gesehen. Aber sonst bin ich bei Nadeln und vor allem bei Nadeln untenrum gar nicht mit am Start.
Nee.
Und ganz ehrlich, also es hat sich halt irgendwann wieder so abgebaut. Ich habe schon gemerkt, dass was anders war. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie sofort immer losgesquirtet, wenn ich
Kannst
Sex
du das?
Hatte. Ja, aber ich habe auch gerade überlegt, wann ich das letzte Mal gesquirtet habe und es ist ewig her.
Aber
ich
wie ist
einfach,
wie
ich
ist
einfach
das?
Nicht mehr so Sex, wo Leute da so scharf drauf sind auch. Ne?
Aber musst du das, also musst du, kannst du das kontrollieren?
Mehr oder weniger, jein. Also ich kann mich auf jeden Fall so ein bisschen darauf konzentrieren.
Aber presst man dann? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Was
macht
man denn?
Nee, das ist
dann
schon so, dass das so rauskommt. Also das ist nicht so, als ob du dann lospisst.
Ja, genau,
so,
aber ne? Das ist in meinem Kopf. Ja. Ich muss loslassen.
Nee. Also du musst schon loslassen im Sinne von, ich glaube, du kannst es auch so zurückhalten oder kaputt machen, indem du halt, ne, wie du einen Orgasmus auch verkacken kannst, weil du nicht loslassen kannst.
Mhm.
Aber körperlich lässt du nicht los.
Mhm.
Das kommt dann einfach so. Das ist ja auch so, weißt du, also am besten kann man
aber
das
wo
ja
kommt der Druck her? Das muss ja durch die Harnröhre passieren, weil nur da ist ja Druck drauf. Weil ja, sonst wird es ja rauslaufen.
Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Und zwar ist ja so eine bekannte Technik irgendwie, dass du einfach mit 2-3 Fingern irgendwie diese Stelle krass penetrierst und immer so vor und zurück gehst.
Aha.
Und da ist es halt so, ne, irgendwann produzierst du halt diese Flüssigkeit. Und dann, wenn du so vor und zurück gehst, dann schießt das eigentlich raus. Also ich hatte das bei mir noch nie, dass es einfach rausgeschossen kam, ohne dass das nicht manuell da so mit rausgeschossen wurde.
Das ist ja verrückt.
Ja, es ist wirklich verrückt eigentlich. Also ich muss auch echt sagen, ich habe mich gerade versucht daran zu erinnern, wie sich das anfühlt. Und ich hatte ja mal diesen einen Typen, den ich leider richtig blöd finde, muss ich ehrlich sagen, menschlich, den ich auch immer noch ab und zu sehe. Aber der hatte halt einen Penis, der war genau so geformt und der hat mir das erzählt und das war der einzige Grund, warum ich mit ihm geschlafen habe. Der hat gesagt, ey, weißt du, ich bringe jede Frau nach 2 Minuten zum Squirten und ich war so, safe nicht, Digga. So, keine Ahnung, ich habe mit Leuten da Stunden verbracht, die das unbedingt haben wollten.
Hat der so einen Schaufelpenis oder was hat der?
Ich weiß nicht, ob der mal einen Penisbruch hatte und das irgendwie jetzt eine komische Abbiegung genommen hat oder so, aber wirklich, der hat seinen Penis in mich reingesteckt. Hoja, ich habe instantly angefangen zu squirten und ich war so dehydriert danach, ich habe gesquirtet, bis der seinen Penis wieder rausgeholt hat.
Was?
Ernsthaft. Und ich denke mir immer nur so, oh, ich mag den wirklich gar nicht. Menschlich einfach absolut, kann ich keine 5 Minuten mit dem reden, ne? Aber ich sehe den manchmal noch so und denke mir so, ah, komm.
Über ist ein Haken.
Kannst du dich nicht überwinden?
Jeder Mensch hat einen Haken, Leila. Der Penis hat auch einen Haken.
Seiner hat
und deswegen kannst du squirten.
Aber in die richtige Richtung. Ja, der hatte echt so wasserabweisende Bettwäsche. Weil,
was?
Ja,
weil der wusste, dass
ja.
Nee.
Ich habe dem das nicht geglaubt, Toja. Wirklich, ich hätte. Das war der beste Marketingspruch für ihn. Der hat mich mehrfach gefragt, ob wir uns treffen wollen. Ich war so, nee, Mann. Irgendwie, ich fand ihn auch nicht so heiß. Und ich fand ihn auch ein bisschen uninteressant. Und dann habe ich mich mit dem getroffen und dann hat er mir das erzählt und ich war so, ja, komm, laber nicht so, ne? Ja, und dann.
Das ist ja verrückt.
Und ich war so richtig, das ist auch so auslaugend, dieses Squirten. Also, weil natürlich ist das Flüssigkeit, die muss ja irgendwo herkommen. Du bist danach einfach krass dehydriert, wenn du wirklich irgendwie 15 Minuten am Stück squirtest. Das ist so anstrengend. Ich weiß nicht, wie Pornodarstellerinnen das machen. Aber du bist danach auch so richtig, boah, weißt du, als ob du mal ein Kokoswasser trinken müsstest, weißt du, als ob du Kalium brauchst oder so. Du bist wirklich so, deine Nährstoffe.
So Elektrolyte erstmal an den Tropf anschließen.
Ernsthaft. Ich weiß nicht, wie das ist, mit so einem Menschen in einer Beziehung zu sein, aber ich hätte dafür gar keinen Raum in meinem Leben, weil ich einfach, ich konnte danach auch nicht richtig denken.
Der hat mir
irgendeinen Mist erzählt, wirklich. So, der hat über Frauen gesprochen. Das war halt das Ding, wir hatten dann Sex, ne, und wir lagen dann im Bett und er hat angefangen, richtig schlimm über Frauen zu sprechen. Und ich war einfach so, Alter, nee, mach das nicht. Ich kann mir das nicht anhören. Du kannst mir das nicht erzählen und dann erwarten, dass ich meine Fresse halte, so. Da haben wir uns voll krass gestritten und dann bin ich einfach gegangen. Und es war wirklich so, und ich sehe den noch ab und zu und denke mir so, Mann, ey, wenn du nicht so ein scheiß Frauenhasser wärst, ey. Wie, also, es gibt doch keinen Gott, oder? Wie kann so ein Typ
für
so einen
mich
Penis
gibt's keinen
haben?
Gott, nee.
Ja, aber dann noch weniger. Also, wo ist die Balance in der Welt? Toja, hast du schon mal den Mythos gehört, dass wenn Männer zu häufig zu Pornos masturbieren, dass sie keinen mehr hochkriegen, wenn sie dann Sex haben?
Ja, das habe ich schon mal gehört. Aber was ist der Grund? Das muss ich mir jetzt kurz überlegen.
Was ist der Grund? Oder ist das vielleicht ein Mythos?
Ah, ich habe eine Idee, wir geben
Geschichte
das raus.
Wahr? Ja, ist oder haben wir sie frei erfunden? Ich würde sagen, wir sind jetzt hier gerade schon ordentlich am Laberababern gewesen. Lass uns das mit in die nächste Folge nehmen.
Genau, wie jeder überlegt sich jetzt, woran das liegen könnte, aber ohne Dr. Google.
Ohne Dr. Google, ja. Wie ihr googelt.
Ja.
Das ist hier,
ich auch
das
nicht.
Geht ja um Unwissen, nicht um Wissen.
Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Abonniert unsere Glocke, dann hört ihr immer, wenn eine neue Folge online ist. Natürlich immer montags. Und wir freuen uns. Ach, weißt du was? Ihr könnt uns ja auch so Mythen in unsere DMs ballern. Auf Vibers auf Instagram. Wenn ihr irgendeinen Mythos im Kopf habt, der gelüftet wurde oder aber immer noch unklar ist, dann gebt uns den rein. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Tschüss.